Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Ulle Reimer. Das Pestizid Glyphosat ist in seiner Wirkung auf Umwelt und Mensch heiß umstritten. Unabhängige Studien sollen dabei Argumente liefern. Wenn sich aber herausstellt, dass Studien verdeckt von der Industrie bezahlt wurden, dann lässt dies Zweifel an der Unabhängigkeit aufkommen. Über so einen Fall berichten wir gleich. Außerdem, wie Förster und Jäger Vorsorge gegen die Verbreitung der afrikanischen Schweinepest treffen, haben wir ein Gespräch mit einem Forstamtsleiter erfragt. Der Straßenverkehr hinterlässt mehr Dreck in Gewässern und Kanalisationen, als uns bewusst ist. Immer mehr Staaten lassen sich auf den Emissionshandel ein, also den Handel mit Verschmutzungszertifikaten, um den Einsatz von Kohle, Öl und Gas einen realitätsnahen Preis zu geben. Und wer als gleichgeschlechtlich eingetragene Lebenspartnerschaft noch 2019 heiratet, dem winken je nach Umstand satte Steuerrückzahlungen. Das erklärt der Verbrauchertipp. Das Pestizid Glyphosat ist heiß umstritten. Hersteller und auch die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA sagen, bei ordnungsgemäßer Anwendung sei Glyphosat unschädlich. Ein Teil der Agrarwirtschaft hält es sogar für unverzichtbar. Gegner meinen, es schädige die Artenvielfalt, weil das Mittel alles Grün auf dem Feld vernichtet. Ganz scharfe Kritiker machen Glyphosat vor allem in Nord- und Südamerika, wo es extrem intensiv eingesetzt wird, verantwortlich für Erkrankungen. Jetzt berichtet das ARD-Magazin Monitor, mindestens zwei wichtige Glyphosat-Studien eines renommierten deutschen Professors seien vom bekanntesten Hersteller von Glyphosat, von Monsanto, verdeckt finanziert worden. Philipp Wundersee.
Das belegen Dokumente, die die Organisation Lobby Control recherchiert hat und die dem ARD-Magazin Monitor vorliegen. Nach außen hin wurde die Unterstützung aus der Industrie nicht kenntlich gemacht. Ulrich Müller von Lobby Control hält diese verdeckte Finanzierung für gefährlich.
Die Studien liefern den Glyphosat-Herstellern zentrale Argumente, die sie in ihrer Lobbyarbeit verwendet haben, wie dass eben der Schaden zu groß sei, um auf Glyphosat zu verzichten, dass es für den Boden gut wäre, dass die EU sonst auf einmal Getreide importieren müsste. Und wenn diese Argumente jetzt als scheinbar neutrale Botschaften unhinterfragt dann in den Medien auftauchen, in der Politik auftauchen, dann wird es natürlich problematisch.
Die Autoren der Studien verschwiegen nicht nur die Finanzierung ihrer Arbeiten. Sie stellten ihre Ergebnisse zum Teil auch als Publikationen ihrer Universität vor, was gar nicht stimmte. Die Studien machten so als vermeintlich unabhängige Quellen Karriere. Nach Veröffentlichung 2011 bzw. 2015 wurden sie von anderen wissenschaftlichen Arbeiten zitiert, landeten in Fachjournalen und auf offiziellen Seiten, etwa in den Glyphosat-Informationen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und auch auf der Literaturliste des Bundestages. Auf Anfrage streitet der Hauptautor der Studie die verdeckte Finanzierung nicht ab. Wissenschaftlich seien die Arbeiten aber nicht zu beanstanden. Professor Christian Kreis, Wirtschaftswissenschaftler und Autor des Buches Gekaufte Forschung, sieht die Studien trotzdem kritisch.
Also wenn eine wissenschaftliche Studie von Dr. Marlboro oder Dr. Volkswagen oder Dr. Monsanto unterschrieben ist, glaubt es kein Mensch. Aber wenn ich mir jetzt einen Wissenschaftler an der Uni suche oder auch die Uni nähe, dann hat man natürlich die Integrität der Universitäten auf seiner Seite. Und dann hat das Wort ein völlig anderes Gewicht.
Auch der Bayer-Konzern, zu dem Monsanto inzwischen gehört, nutzte bis zuletzt eine der Studien für seine Öffentlichkeitsarbeit. Dabei hätte der Konzern längst wissen können, dass die Finanzierung durch Monsanto verschwiegen wurde. Denn die Recherchen zeigen auch, hochrangige Bayer-Vertreter wussten von den Publikationen und der verdeckten Finanzierung durch Monsanto. Auf Anfrage teilt Bayer mit, der fehlende Hinweis auf die Finanzierung entspreche nicht den Grundsätzen des Unternehmens. Man habe aber keinen Anlass, an den Methoden, Inhalten oder Ergebnissen der Studien zu zweifeln. Ulrich Müller von Lobby Control fordert von Bayer eine Erklärung, welche Studien von Monsanto in Deutschland und in Europa zu Glyphosat wie finanziert wurden.
Bayer muss jetzt offenlegen, welche Studien von Monsanto in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa zu Glyphosat finanziert wurden. Und es muss sicherstellen, dass nicht in der weiteren Glyphosat-Debatte nochmal Studien verwendet werden als vermeintlich unabhängige Studien, die aber von Industrieseite finanziert werden.
Die US-Journalistin Carrie Gillam beschäftigt sich seit Jahren mit den Lobbymethoden der Bayer-Tochter Monsanto in den USA. Dass Monsanto auch in Deutschland Studien verdeckt finanziert hat, überrascht sie nicht. Ich habe Dokumente, die zeigen, dass sich Monsanto dafür feiert, seine Mitarbeiter für das Ghostwriting wissenschaftlicher Studien auszuzeichnen. Und sie sprechen darüber, wie sie diese Studien nutzen können, um die Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zu beeinflussen. Dies ist ein Betrug, der sich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit endlos fortsetzt.
Und den ganzen Bericht über verdeckt finanzierte Glyphosat-Studien sehen Sie heute Abend im Fernsehen in unserem ARD-Schwestermagazin Monitor ab 21.45 Uhr. Nur ein paar Kilometer im Westen und ein paar Kilometer im Osten trennen derzeit noch deutsche Wildschweine von Artgenossen in Belgien oder Polen, die mit der afrikanischen Schweinepest infiziert sind. Afrikanische und europäische Schweinepest sind verschiedene Viruskrankheiten, die Wild- und Hausschweine befallen und töten können, für den Menschen jedoch ungefährlich sind. Der Unterschied zwischen beiden Krankheiten ist bedeutend. An der afrikanischen Schweinepest verenden die Tiere binnen Tagesfrist. Die europäische Schweinepest wirkt tückischer, da die Tiere den Erreger über Monate in sich und damit auch sehr lange weitertragen können. Die Seuchengefahr wird dadurch verschärft, dass sich die Zahl der Wildschweine in den letzten Jahren in Deutschland vervielfacht hat. Dazu beigetragen haben milde Winter und ein üppiges Nahrungsangebot in den Maisfeldern. Wegen der Seuchengefahr sollen mehr Wildschweine bejagt werden. Experten weisen aber für die Übertragung auch darauf hin, dass das Zutun des Menschen das Hauptproblem im Kampf gegen die afrikanische Schweinepest ist. Im rheinland-pfälzischen Wasgau erklärte mir der Forstamtsleiter Ralf Neuheisel am Rande einer Jagd, welche Vorsorgeregeln für Jäger gelten.
Aktuell ist die Situation ja, dass die afrikanische Schweinepest sehr nah an die deutsche Grenze herangerückt ist, mit plus minus 40 Kilometer in Belgien, wo ja schon etwa 800 Stück verendete Schwarzwild gefunden wurden. Und deshalb haben wir bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die landesweit auch beachtet werden. Dazu gehört, dass zunächst alle Jagdgäste, die eingeladen werden, entsprechend informiert werden, auch ein spezielles Schreiben dazu erhalten, dass wenn sie in solchen Restriktionsgebieten waren, wie das Baltikum, Belgien oder in osteuropäischen Ländern, dass sie dort besondere Vorsicht walten lassen, dass alle Jagdausrüstungsgegenstände, die dort getragen wurden, möglichst hier nicht getragen werden oder ganz gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Genauso für Hunde, die in solchen Restriktionsgebieten eingesetzt waren, müssen gründlichst gereinigt werden, dürfen keine Blutreste im Fell sein oder Ähnliches, also dass alles sauber ist.
Praktisch funktioniert das so im Wald, wenn das Schwarzwild, also die Wildschweine, geschossen werden, werden sie möglichst in einer Wanne hier zum Sammelplatz transportiert und dann?
Genau, dass die Vorgabe ist, dass das Wild in Behältnissen transportiert wird, damit unterwegs kein Schweiß, also kein Blut noch verbreitet wird. Es wird dann hier vor der Wildkammer haben wir einen Sperrbereich, wo nur das Funktionspersonal hin darf. Und auch dadurch noch einmal das Risiko vermindert wird, dass Blut nach außen getragen wird. Alle Behältnisse, die für den Transport von Schwarzwild verwendet werden, werden direkt anschließend gereinigt und desinfiziert. Und alle Geräte, die mit Schwarzwild in Kontakt gekommen sind, werden genauso behandelt.
Und die Leute, wo Sie sagten, Funktionspersonal, also speziell geschulte Jäger oder Förster, die ja auch die Tiere ausnehmen, und wie desinfizieren die ihre Schuhe oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das Funktionspersonal gehören übrigens auch Metzger dazu, werden direkt im Anschluss die Schuhe desinfiziert und Sie sehen ja, die tragen diese Kunststoffschürzen, die man auch abspritzen und desinfizieren kann, weiterer Faktor, um das Risiko zu minimieren.
Wenn ich ein Wild schieße, dann liegt das da auf jeden Fall in irgendeiner Form mehr oder weniger blutend. Ist das so minimal, dass man das vernachlässigen kann?
Gefährlich wäre es dann, wenn das Stück infiziert ist. Aber man kann das nicht generell ausschließen und wir müssen ja die Bestände reduzieren, weil das größte Risiko sind überhöhte Bestände, dass die Verbreitung dann noch schneller sich auswirkt, wenn sie eintreten sollte. Und deshalb ist es ein Restrisiko, das aber in Kauf genommen wird oder in Kauf genommen werden muss, weil sonst kann man die Aufgabe der Bestandsregulierung nicht erfüllen. Aber durch die zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, die beim Transport ja direkt nach dem Erlegen greifen, ist dieses Risiko minimiert.
Ein Wildschwein, das mit der afrikanischen Schweinepest infiziert ist, verendet ja dann offenbar relativ schnell. Wenn das im Wald verendet, da ist ein Körper, der ja auch als Nahrungsquelle für andere Tiere gilt. Ist das dann der Ansteckungsweg oder ist der gar nicht so dramatisch wie zum Beispiel diese Ansteckungswege über die menschlichen Schwächen wie Wurstbrot wegwerfen an der Autobahn oder im Baltikum jagen gehen und dann nachher mit einem Messer kommen, was vielleicht infiziert ist?
Also das Risiko bei der afrikanischen Schweinepest mit der Verbreitung über die Wildschweine selbst ist deutlich geringer als bei der europäischen Schweinepest. Bei der europäischen Schweinepest breitet sich das ja aus über sogenannte Seuchezüge, dass das Wild sich gegenseitig ansteckt. Bei der afrikanischen Schweinepest sterben die so schnell, dass die in einem kleinen Radius verenden, aber die Ansteckung sich dann nicht so schnell ausbreitet. Das größte Risiko der Verbreitung ist der Mensch mit, wie Sie selber angesprochen haben, Speisereste oder Ähnliches, die infiziert sind und unachtsam weggeworfen werden.
Und muss dieses Messer dann mindestens mit 60 Grad und Spüli abgespült werden oder muss es auf jeden Fall das Desinfektionsmittel sein?
Also es muss, das ist die Vorgabe vom Land, es muss ein Desinfektionsmittel sein, beziehungsweise über die 90 Grad erhitzt, also so, dass alles abstirbt. Und wir haben die zweite Variante, damit wir auch von der Umweltverträglichkeit her nicht das Desinfektionsmittel ausbringen, sondern wir haben ein spezielles Gerät, wo das über die thermische Behandlung dann desinfiziert wird für die Messer.
Ja, und das Gespräch mit Forstdirektor Ralf Neuheisel habe ich bei einer Jagd im Wasgau aufgenommen. Um die deutschen Klimaziele zu erreichen, fordert das Umweltbundesamt, alle Privilegien für Dienstwagen und Dieselkraftstoffe sowie die Pendlerpauschale zu streichen. Nichts Neues, aber interessant, dass diese Erkenntnisse aus einem älteren internen Uber-Bericht jetzt gerade aufbloppen, kurz vor dem SPD-Parteitag. Doch jenseits der Klimaziele und der Verschmutzung der Luft belasten die Schadstoffe aus dem Verkehr auch Flüsse und Seen. Was dagegen getan werden könnte, diskutierte in Hamburg eine Tagung der Hafens die Universität und des Naturschutzbundes. Axel Schröder war dabei.
Wenn sich die Wolken über Hamburgs Straßen entleeren, sind die Abwassersiele der Stadt gut gefüllt. Für den Abtransport von Regenwasser gibt es im Untergrund der Hansestadt ein 1700 Kilometer langes Rohrleitungsnetz. Welche Schadstoffe dabei durch den Straßenverkehr in die Siele und danach in vielen Gebieten noch ungefiltert in Flüsse und Seen gelangen, erklärt Franziska Meinzinger vom städtischen Unternehmen Hamburg Wasser.
Das ist eine ganze Reihe von Verschmutzungsparametern. Das fängt an bei Schwermetallen. Wir haben aus Bremsbelägen, Reifen, Abrieb, auch partikuläre Stoffe. Gemessen wird das Ganze als Leitparameter jetzt in AFS. Das sind die sogenannten abfiltrierbaren Stoffe. Das ist der Leitparameter, der aber für eine ganze Reihe von Belastungen, auch Nährstoffbelastungen, organische Belastungen, dann auch steht.
400 Anlagen zur Regenwasserbehandlung gibt es schon im Hamburger Stadtgebiet, aber noch längst nicht genug, um alle Mikropartikel und Schadstoffe aufzufangen. Dabei gelten schon sehr lange europäische Vorschriften für diesen Bereich, erklärt Professor Wolfgang Dickhaut von der Hamburger Hafen-City-Universität, neben dem NABU einer der Organisatoren der Tagung Sauber in den Fluss.
Die Anforderungen sind durch die Wasserrahmenrichtlinie gestiegen. Ja, das, was nachgewiesen werden muss, dass die Gewässer nicht weiter verschlechtert werden bei jedem Bauprojekt beispielsweise, ist eine neue Anforderung aus der Wasserrahmenrichtlinie, wobei neu relativ ist, weil die haben wir ja schon seit dem Jahr 2000. Aber es wird eben deutlich, dass es absolut notwendig ist und dass wir sich diese neuen Anforderungen dann auch umsetzen.
Mit zentralen und dezentralen Filteranlagen versuchen mittlerweile viele deutsche Kommunen, dieses Problem zu lösen. In Wuppertal kommen dabei neuerdings vierlagige Filtersysteme unter den Straßen zum Einsatz. Sie können über Tongranulate und Calciumsilikate einen Großteil der Schadstoffe auffangen. Der Nachteil, etwa einmal pro Jahr müssen diese Filter ausgetauscht, die Reststoffe dann in Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. Weniger wartungsintensiv sind sogenannte Retentionsbodenfilterbecken. Durch schmale Kanäle fließt belastetes Wasser in die von Schilf umgebenen flachen Becken, in denen sich die Schadstoffe dann ablagern können, erklärt Gerrit Bischoff von Hamburg Wasser.
Es gibt Retentionsbodenfilteranlagen, die sind teilweise schon 30 Jahre alt. Sprich, das Filtermaterial hat eine sehr lange Standzeit, aber irgendwann muss man auch an die dann ran. und das tatsächlich einmal austauschen.
Die Anstrengungen bei der Reinigung von Straßenabwässern hätten auch noch einen positiven Nebeneffekt, sagt Wolfgang Dickhaut von der Hamburger Hafen-City-Universität.
Das ist auf jeden Fall auch eine Zielsetzung, die unser neues Projekt Blue Green Streets mit im Auge hat, halt die Abwasser von den Straßen in so eine Qualität zu versetzen, dass man auch das Wasser nutzen kann, zum Beispiel zum Bewässern von Grünanlagen, weil wir auf der anderen Seite ja eben feststellen, wie groß die Probleme hinsichtlich Trockenheit in den Städten werden.
Und natürlich müsse darüber nachgedacht werden, nicht nur die Symptome des zumindest in Hamburg immer noch wachsenden Verkehrs zu bekämpfen. Auch weniger Verkehr, auch Tempo-30-Zonen würden dazu führen, dass weniger Schadstoffe in den Gullis am Straßenrand landen.
Aus Hamburg, Axel Schröder. Den Markt nutzen, damit sich die schädlichen Folgen des Einsatzes von Kohle, Öl und Gas in ehrlichen Preisen für diese Energiequellen ausdrücken. Das klingt reizvoll. Eine Option, der Handel mit Emissionszertifikaten. Wie die Diskussion derzeit auf der UN-Klimakonferenz in Madrid geführt wird, weiß Georg Ehring.
Für Länder, die im Kampf gegen die Erderwärmung weniger Erfolg haben, als sie sich vorgenommen hatten, bietet das Pariser Abkommen einen Ausweg. Es sieht ausdrücklich vor, dass Staaten Klimaschutzprojekte in anderen Ländern finanzieren und sich die Einsparungserfolge auf das eigene Konto anrechnen lassen. Viele Umweltschützer sehen diese Möglichkeit allerdings kritisch. Jannis Stoppel von Greenpeace zum Beispiel.
Da geht es ja um Marktmechanismen, wo wir einfach die große Sorge haben, dass das die Klimaambitionen, die hier ja verhandelt werden, nicht unbedingt steigert.
Für andere wiederum bietet die internationale Zusammenarbeit vor allem Chancen. Dann nämlich, wenn die Kosten für die Einsparung von Treibhausgasen in einem Land geringer sind als in einem anderen. In der Praxis läuft dies darauf hinaus, dass Industrieländer Projekte in Entwicklungsländern finanzieren, also etwa den Bau von Solaranlagen für die Stromversorgung. Stefano De Clara kümmert sich bei der AIETA, dem internationalen Zusammenschluss des Emissionshandels, um das Thema.
It could effectively create an international market.
Er kann einen internationalen Markt für Kohlenstoff schaffen und das kann die Kosten für die Verringerung der Emissionen senken und dafür sorgen, dass wir unsere Ziele erhöhen. Eine Studie, die die Universität von Maryland in den USA für die Emissionshändler verfasst hat, soll dies belegen. Stefano De Clara. Sie haben herausgefunden, dass internationale Märkte das Potenzial dafür haben, bis zum Jahr 2030 die Kosten für das Erreichen der nationalen Klimaziele um 320 Milliarden Dollar zu senken. Und wenn der Ertrag wiederum in den Klimaschutz investiert würde, dann könnten wir bis 2030 zusätzlich 9 Milliarden Tonnen CO2 einsparen.
Additional abatement a year by 2030.
Und das wäre etwa das Zehnfache dessen, was Deutschland derzeit pro Jahr an Treibhausgasen in die Atmosphäre entlässt. Doch wie genau der grenzüberschreitende Handel mit Verschmutzungsrechten funktionieren soll, das ist noch längst nicht klar. Beim letzten Klimagipfel im polnischen Katowice gab es hierzu keine Einigung. Dieses Mal soll sie gelingen. Christoph Bahls von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch befürchtet allerdings, dass durch unklare Formulierungen Schlupflöcher für Doppelbuchungen entstehen könnten.
Das eine ist, dass es eine Gruppe von Ländern gibt, die wollen, dass die Emissionsreduktionen man doppelt von den Klimazielen abziehen kann. Einerseits die Länder, die den Klimaschutz finanzieren und andererseits die Länder, in denen er durchgeführt wird. Zweimal abziehen von den Klimazielen und einmal nur Klimaschutz machen, wäre ein Riesenschlupfloch.
Vor allem Brasilien hatte in Katowice auf der Möglichkeit solcher Doppelzählungen bestanden, sodass das Thema auf die nächste Konferenz in Madrid verschoben werden musste. Das Land hat jedoch ein großes Interesse an dem Thema. Projekte zum Schutz des Regenwaldes oder zur Pflanzung neuer Wälder könnten vom Ausland finanziert werden. Stefano De Clara ist deshalb auch zuversichtlich, was eine Einigung in Madrid angeht. Ich bin zuversichtlich, dass es in den nächsten 10 Tagen gelingen wird, einen Abschluss und einen Kompromiss zu finden, der für Brasilien passt, aber auch für die anderen Staaten, die in dieser Frage anders denken. Ob das eine gute Nachricht für das Klima wäre, das hängt wohl davon ab, auf was genau sich die Staaten einigen.
Aus Madrid berichtete Georg Ehring.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Hallo, mein Name ist Monika Theiß, ich komme aus Mainz und bin 39 und ich kaufe hier bei Unverpackt ein. Ja, ehrlich gesagt habe ich inzwischen fast schon eine Aversion gegen Plastikverpackungen, ja, und ich kaufe hier alles ein, was hier für meinen Haushalt erwerbbar ist. Also Mehl, Backzutaten, glutenfreie Nudeln, Gewürze und Eier, Waschmittel und Seife. Am Anfang hat es einer gewissen Umstellung bedarf, dass ich eben in meiner Küche einfach eingerichtet habe für unverpackt Gläser, wo ich die Gläser, die ich dann ausgewaschen habe, dann sammle für meinen nächsten Einkauf hier. Außerdem habe ich dann meinen Küchenschrank umgeräumt, sodass alles in Gläser reinpasst, was im Vorratsschrank so ist. Es ist halt so ein Prozess, den man sich stellen muss. Irgendwann hat man es raus und kommt damit klar.
Und dieses Kalendertürchen öffnete Anke Petermann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für gleichgeschlechtliche Paare, die schon länger als eingetragene Lebenspartnerschaft zusammenleben, könnte sich noch bis Silvester der Gang zum Standesamt lohnen. Anja Nils mit dem Verbrauchertipp.
Thomas Weinert und sein Lebensgefährte sind seit 27 Jahren ein Paar. 2001 gehörten sie zu den ersten gleichgeschlechtlichen Paaren, die sich offiziell verpartnert hatten, als es die gesetzliche Möglichkeit dazu gab. Als im September 2017 dann die Ehe für alle eingeführt wurde, fanden die beiden das Heiraten eigentlich nicht mehr nötig. Jetzt aber würde es sich lohnen, bis Ende des Jahres noch schnell auf dem Standesamt zu unterschreiben, sagt Udo Reuß, Steuerexperte bei Finanztipp.
Weil gleichgeschlechtliche Paare, vor allem wenn sie sehr unterschiedlich verdient haben, richtig viel Steuergeld zurückbekommen können und möglicherweise bis zum Jahr 2001 zurück. Und das ist sehr, sehr selten im Steuerrecht, dass man rückwirkend also so viel Geld zurückbekommen kann.
Davon hat Thomas Weinert jetzt auch gehört. Damals, also 2001, verdiente er deutlich mehr als sein Lebenspartner. Heute sind die Einkommensverhältnisse umgekehrt, weil Weinert inzwischen verrentet ist. Eine Heirat würde sich also finanziell auszahlen.
Ich denke mal, wenn man es rückwirkend macht, dann würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn damals die Einkommensverhältnisse auch unterschiedlich waren. Ich hatte das jetzt mitbekommen, dass diese Möglichkeit besteht und ich habe jetzt Zeit und ich denke, das wäre durchaus ein Anlass, dass man das angehen könnte. Ja. Also auch mal den Steuerberater fragt, was da zu machen ist. Das denke ich schon.
Je nach Szenario und Einkommen der beteiligten Partner sind Steuerrückzahlungen bis zu 10.000 Euro im Jahr möglich. Bereits seit 2013 wurden gleichgeschlechtliche Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft steuerrechtlich Eheleuten gleichgestellt. Das heißt, seit 2013 konnten sie sich schon gemeinsam veranlagen lassen und bei unterschiedlichem Verdienst vom steuerlichen Splitting-Vorteil profitieren. Das war allerdings nicht möglich für die Zeit zwischen 2001 und 2012. Dagegen hatte ein verheiratetes, schwules Paar vor dem Finanzgericht Hamburg geklagt, erzählt Udo Reuß.
Oder wurde festgestellt, dass die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe ein rückwirkendes Ereignis ist. Und der Gesetzgeber hat überraschenderweise auf dieses Finanzgerichtsurteil sehr, sehr schnell reagiert.
Indem das Gesetz so geändert wurde, dass gleichgeschlechtliche Paare nun rückwirkend davon profitieren können. Allerdings müssen sie in zwei Schritten vorgehen.
Der erste Schritt ist, dass solche Paare, solche eingetragene Lebenspartnerschaften bis spätestens Ende des Jahres 2019 diese Lebenspartnerschaft umwandeln in eine Ehe. Dazu müssen sie also beim Standesamt diese Ehe dann auch beantragen. Und der zweite Schritt ist, dann bis Ende 2020 müssen sie dann die alten Steuerbescheide anfechten beziehungsweise auch beantragen, dass sie dann zusammen veranlagt werden.
Dieses Angebot gilt allerdings nur, wenn tatsächlich noch in diesem Jahr geheiratet wird. Eile ist also geboten, denn Termine auf dem Standesamt sind zum Beispiel in Großstädten mitunter schwer zu bekommen. Übereilt sollte man so eine Entscheidung aber trotzdem nicht treffen, meint Thomas Weinert.
Wenn man sich jetzt wirklich noch nicht so lange kennt und das jetzt hoppla hopp aus diesem Grund macht, ich meine, wie sexy ist das denn?
Der Verbrauchertipp von Anja Nils. Ob die Verkehrsvorschläge des Umweltbundesamtes Öl ins Feuer des SPD-Parteitages gießen, erfahren Sie ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.